Schön, dass ihr da seid. Ich habe heute Morgen mit David und Goliath gesprochen, was den Unterschied ausmacht. Du musst mir vorstellen, der Goliath, ich habe jetzt einfach mal hier so einen Muskelprotz rausgenommen, der Goliath, ich habe es heute Morgen gezeigt, er war 2,97 Meter groß. 2,97, das heißt so hoch bis oben an die Decke. Der normale Mensch der damaligen Zeit war so ungefähr 1,65, 1,65 Meter. Das heißt also, du warst ungefähr so und von oben guckte jemand auf dich runter. Ja, also ein Mordskerl. Die Schrift zeigt uns, dass er dann auch einen Panzer hatte, einen Schutzpanzer hatte. Dieser Schutzpanzer allein wog, ich glaube, waren 65 oder 68 Kilo. Ja, das ist so viel wie wahrscheinlich durchschnittlich von uns jemand so wiegt, außer ich. Und dann hat er einen Speer gehabt. Das heißt, der Speer war so ein dickes, rundes Holz, wie bei einem Webstuhl, heißt es. Und über dem Webstuhl werden ja quer wird so ein Baumstamm, sage ich mal, gelegt, also so ein Stamm. Und da wickelt sich dann das Garn und so weiter ab. Und er hatte einen Riesenstab, also mindestens auch 3 Meter, das heißt, der Goliath ging mit einem halben Baumstamm spazieren. Und die Spitze seines Speers war aus Metall und diese Spitze allein, die Spitze des Speers allein, das Metall, das wog 8 Kilo. Also so ein Typ stand da. Und da kannst du dir vorstellen, ich gehe jetzt zu dir oder Gott sagt zu dir, geh, mach den fertig. Du siehst dieses Riesenbild. Und dann stehst du da mit 1,65 und singst das alte Kirchenlied, zum Himmel schaue ich empor. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir und mir ergangen wäre, aber ganz Israel, die Armee Israels, Saul, der König inklusive, alle hatten Angst und Schrecken und haben sich vor ihm versteckt. Keiner wagte es, den Kampf mit ihm aufzunehmen. Und dann kommt so ein Junge, Jugendlicher, David. Und er sagt, ich werde doch nicht zulassen, dass mein Gott verhöhnt wird. Und dieser Philister hat ihm dauernd gesagt, wer tritt mir entgegen? Wer wird mit mir kämpfen? Und ich werde dann dein Fleisch heute den Vögeln und den Tieren des Feldes zum Fraß vorwerfen. Und David, der kleine Mann, vielleicht war er sogar nur 1,60, ich weiß nicht, er war nicht groß. Aber dieser David geht auf diesen Goliath zu und sagt, du, heute werde ich dich erledigen, du hast meinen Gott beleidigt und heute werde ich dich töten und dein Fleisch werden die Vögel fressen und die Tiere des Feldes. Goliath regt sich tierisch auf, bin ich denn ein Hund, dass so ein Bengel da zu mir kommt? Wer bin ich denn, was soll das denn? Aber ich habe heute Morgen erklärt, du kannst es dir anhören im Internet. Was machte diesen David so mutig? Was war es, dass er wusste, ich werde siegen? Er hat sich zu den Verheißungen Gottes gestellt. Er wusste, was Gott versprochen hatte. Gott hatte gesagt, kein Mensch wird vor euch bestehen, wenn ihr mir vertraut. Kein Mensch wird vor euch bestehen. Kein Mensch. Und David sagt, du bist ein Unbeschnittener, das heißt, du hast überhaupt keinen Bund mit Gott. David hatte einen Bund mit Gott über sein Volk und er wusste, kein Mensch, auch kein Goliath kann vor mir bestehen, weil Gott mit mir ist und Gott den Kampf führt. Wir wissen, wie die Geschichte ausging. Er hat ihn erledigt mit einer Schleuder. Ohne Panzer, ohne Speer, ohne alles. Er nimmt seine Schleuder, den Stein drin, schleudert los, trifft Goliath mitten in die Stirn. Das heißt, der Stein drang in die Stirn ein und Goliath fiel auf sein Gesicht und der Krieg war vorbei. Das ist, weil David Gott vertraute. Ich glaube, dass die größte Herausforderung für uns immer wieder ist, wird Gott wirklich tun, was er sagt? Wird er wirklich tun, was er sagt. Grundsätzlich möchte ich gleich am Anfang sagen, ja, Gott hält sein Wort. Die Schrift sagt, Gottes Verheißungen, Verheißungen in der Bibel ist Zusprüche oder auch Ankündigungen, sind Ja und Amen. Das heißt, wenn Gott Amen sagt, dann heißt das, es wird hundertprozentig geschehen, wenn sich jemand darauf einlässt. Hundertprozentig. Oder ich werde einen neuen Himmel und neue Erde machen. Er hat seinen Amen und sagt, das wird geschehen, es wird niemand aufhalten. Aber wir können Dinge aufhalten in unserem Leben, indem wir in Frage stellen, was Gott gesagt hat. Die Schrift sagt, Gott kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, er kann nicht lügen. Ich sagte heute Morgen, dass Gott sich mit seinem Namen und sogar mit seinem Leben dafür verbürgt, dass er seine Versprechen uns gegenüber einhalten wird. Als Gott einen Bund schloss mit Abraham, mit Jakob und so weiter, als Gott einen Bund schloss, dann sehen wir immer oder auch immer wieder, wenn Bündnisse geschlossen wurden, auch von Gottes Seite, da wurde ein Opfertier auf den Altar gelegt. Und dieses Opfertier wurde in der Mitte durchgeschnitten. Und dann gingen diejenigen, die dieses Bündnis miteinander schließen wollten, die gingen durch dieses zerteilte Tier durch und erklärten damit, wenn ich meinen Bund nicht halte, wenn ich mein Versprechen nicht halte, dann soll man mich zerteilen wie dieses Tier. So, Gott selber, wir finden das immer so ein bisschen spannend, denken, oh, Feuer Gottes, ja, wir haben ja sehr charismatisch geprägte Gedanken manchmal. Und dann heißt es, das Opfer liegt da, als Gott den Bund schloss mit seinem Volk, aber auch mit Abraham und Einzelpersonen immer wieder. Gott geht durch dieses zerteilte Tier. Das heißt, und der Herr kam in Feuer und das Feuer ging durch dieses Opfer. Und wir haben gesagt, wow, das Feuer Gottes. Aber Gott ist ein verzehrendes Feuer. Die Bibel sagt, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also Gott ging durch dieses Opfer und sagt, Leute, ich schließe einen Bund mit euch. Und ich verspreche euch, dass ich diesen Bund halten werde. Sollte ich jemals diesen Bund brechen, dann darf man mich zerteilen, sagt Gott, wie dieses Tier. Dann darf man mich in zwei Stücke schneiden. Und somit bekräftigt Gott und sagt, was ich zusage, was ich euch ankündige, was ich euch versprochen habe, das halte ich. Und Gott sucht Leute, die ihm das glauben, die ihm glauben, dass er hält, was er verspricht. Früher hatten wir so ein Kirchenlied, ich sage es heute Morgen schon, so eine Hymne in unseren Gesangbüchern. Wir singen ja jetzt nicht mehr so aus den Gesangbüchern. Aber dieses Lied hieß, Gottes Verheißungen bleiben. Sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden. Doch wer Gott glaubt, der wird finden, dass Gottes Wort bleibt stets wahr. Er löst es nicht auf. Er löst es nicht auf. Ich habe heute Morgen einige Bibelstellen gelesen, würde gerne mit euch heute Abend auch wieder einen Abschnitt lesen. Und zwar, als Gott Israel aus Ägypten rausgeführt hatte und sie dann schließlich in das verheißene Land brachte, und sagt, okay, ihr werdet jetzt dieses Land einnehmen. Ich habe es euch ja versprochen, es gehört euch. Keiner wird euch widerstehen können. Ihr werdet in dieses Land einmarschieren, egal wie groß der Feind ist, egal wie mächtig der Feind ist. Ihr werdet in Kanaan einmarschieren und ihr werdet das ganze Land in Besitz nehmen, weil ich mit euch bin. So, aufgrund der Wunder, die sie erlebt hatten, hätten sie ihm eigentlich glauben müssen. Sie sind aus Ägypten rausgeführt worden. Wir wissen, diese 10 Wunder, auch die Plagen in Ägypten, die Pharao erlebt hat. Dann, als sie ausgezogen sind schließlich, dann stehen sie vor dem Meer. Es gibt keinen Ausweg, es geht nicht weiter. Gott teilt das Meer. 3 bis 4 Millionen Menschen marschieren dadurch. So viele waren es, die aus Ägypten damals ausgezogen sind. Die Bibel sagt, es waren 600.000 Männer über 18 oder über 20, die auszogen, plus Frauen und Kinder, die ganzen Jugendlichen, die Teenager. Also manche gehen davon aus, dass 6 Millionen Leute damals aus Ägypten weggegangen sind. Ich bleibe mal bei 3 bis 4 Millionen. Es ist ja auch logisch, dass da nicht so ein paar Männekes waren, wie wir das oft in den Filmen sehen. Denn was sagte der Pharao? Wir müssen alle Erstgeburt der Juden töten. Wir müssen sie in Sklaverei bringen, denn sie sind bereits ein größeres Volk, als wir sind. Sie sind zu mächtig geworden. Also da sind nicht so die 10-Gebote-Filme und da laufen mal 3 Familien über die Gas. Oder durch die Pampa. Nee. Da ist ein Tross gewesen, mehrere Millionen Menschen. Denn sie waren zahlreich, so dass Pharao Angst hatte und sagt, die müssten nur aufstehen und wir Ägypter wären unser Land los. Und Gott führt sie raus. Und dann bringt Gott sie an den Punkt, dass sie das verheißene Land einnehmen sollen. Wir lesen darüber, dass Mose die Kundschafter ausschickte. Das lesen wir in 4. Mose 13 und 14, Kapitel 13 und 14. In 5. Mose 1, 19 bis 46, da fasst Mose diese ganze Begebenheit von vor 40 Jahren etwa nochmal zusammen, erinnert das Volk, was geschehen war. 5. Mose 1, ab Vers 19, und wir brachen auf vom Horeb und zogen durch diese ganze große, schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt auf dem Weg zum Gebirge der Amoriter, wie der Herr, unser Gott, es uns geboten hatte. Und wir kamen nach Kadesh Barnea. Und ich sagte zu euch, ihr seid bis zu dem Gebirge der Amoriter gekommen, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Der Herr, unser Gott, hat es uns versprochen. Er gibt uns das Land. Also ohne Frage. Siehe, der Herr, dein Gott, hat das Land vor dir dahin gegeben. Zieh hinauf, nimm in Besitz, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Da tratet ihr alle zu mir und sagte, lasst uns Männer vor uns hersenden, dass sie das Land für uns erkunden und uns Bericht erstatten über den Weg, auf dem wir hinaufziehen und über die Städte, zu denen wir kommen sollen. Und die Sache war gut in meinen Augen, sagt Mose. Und ich nahm 12 Männer von euch, je einen Mann für den Stamm. Wenn du bei 4. Mose liest, dann heißt es, es muss ein Fürst sein aus jedem Stamm. Und sie wandten sich und zogen ins Gebirge hinauf und sie kamen bis zum Tal Eschkol und kundschafteten das Land aus. Und sie nahmen von den Früchten des Landes in ihre Hand und brachten sie uns zu uns herab. Und sie erstatteten uns Bericht und sagten, das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und wart widerspenstig gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes. Und ihr murrtet in euren Zelten. Die Anmeldung sagt mit Umstellung 2er Buchstaben, ihr verleumdetet euren Gott. Indem ihr sagtet, weil der Herr uns hasst, hat er uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten. Ich habe gedacht, wir können manchmal im Leben schon ganz schön verkanteten Blick haben. Wenn du das anschaust, er sagt, also Gott, erstmal, bevor Gott sie aus Ägypten geholt hat, schrien sie, sie waren in Not, sie wurden geschlagen. Sie waren Sklaven. Sie bekamen schlechtes Essen. Und dann riefen sie in ihrer Not. Und das heißt, sie weinten und schrien. Da erbarmte sich Gott über sie und befreite sie aus der Hand der Ägypter. Und jetzt kommen sie auf den Trichter und sagen, Gott hat uns nur rausgeführt, weil er uns hasst. Kannst du merken, wie verdreht man manchmal im Leben sein kann? Wir hatten erst irgendwie im Lobpreis schon mit der Brille erst. War da ne Alexander was, oder? Mit der Brille. Wir können uns so eine falsche Sichtweise aneignen, wenn wir uns nicht zu Gott stellen, zu seinen Verheißungen, dann sehen wir die Dinge nur noch problemorientiert. Weil der Herr uns hasst, hat er uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten. Wohin ziehen wir? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, ein Volk größer und höher gewachsener als wir, Städte groß und bis an den Himmel befestigt und sogar Enakita-Söhne, also Goliaths, Riesen, haben wir dort gesehen. Da sagte ich zu euch, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen nach allem, was er in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kamt, hat er euch getragen. Aber trotzdem, oder wörtlich heißt, in dieser Sache hatte niemand von euch Vertrauen in den Herrn, euren Gott, der auf dem Weg vor euch herzog, um euch einen Ort auszusuchen, damit ihr euch lagern konntet. Bei Nacht im Feuer, damit ihr auf dem Weg sehen konntet, auf dem ihr zogt, und bei Tag in der Wolke. Der Herr aber hatte den Lärm eurer Reden gehört. Ich habe gedacht, ja, wie viel Lärm reden wir manchmal im Alltag? Wir denken, das hört keiner. Oh doch, er hört es. Ich habe den Lärm eurer Reden gehört. Da wurde er zornig und schwur, wenn irgendjemand unter diesen Männern von dieser bösen Generation das gute Land sehen wird, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Das ist so eine hebräische Schwurformel, die man immer nur bis zur Hälfte ausspricht. Nur Kaleb, der Sohn des Jephun, er soll es sehen, und ihm und seinen Söhnen werde ich das Land geben, das er betreten hat, dafür, dass er ganz und gar hinter dem Herrn stand. Starke Aussage. Die Frage ist, wie weit stehen wir wirklich hinter dem Herrn? Oder stehen wir hinter unseren Überlegungen und unseren eigenen Meinungen und wir wissen sowieso besser, wie es geht als Gott? Dann heißt es weiter, nur Kaleb, der Sohn des Jephun, er soll es sehen. Und ihm und seinen Söhnen werde ich das Land geben, das er betreten hat, dafür, dass er ganz und gar hinter dem Herrn stand. Auch gegen mich wurde der Herr zornig, euretwegen, und sprach, auch du wirst nicht dort hineinkommen, Moses. Josua, der Sohn des Nun, der vor dir steht, er soll dorthin kommen. Ihn stärke, denn er soll es Israel als Erbe austeilen. Und eure kleinen Kinder, von denen ihr sagtet, sie werden zur Beute werden, und eure Söhne, die heute weder Gutes noch Böses kennen, sie sollen dorthin kommen, und ihnen werde ich es geben, und sie sollen es in Besitz nehmen. Ihr aber wendet euch und brecht auf zur Wüste auf dem Weg zum Schilfmeer. Da antwortetet ihr und sagtet, du musst dir vorstellen, Gott sagt, ich habe das ganze Land in eure Hand gegeben. Der Feind wird nicht siegen, ihr werdet siegen. Ihr werdet einmarschieren und ihr werdet es einfach in Besitz nehmen. Und wir sehen immer wieder, auch wenn Gott Krieg führte, manchmal hat er einfach nur Schrecken verbreitet. Und die Feinde liefen weg, obwohl keiner da war. Und das ist Gott. Wir sind so sehr im Natürlichen oft, aber wir müssen das übernatürlich schauen, dass unser Gott hat Mittel, Wege, Kräfte, von denen wir nicht mal zu träumen wagen. Er kann Dinge tun und will Dinge in unserem Leben tun, von denen wir bisher keine Ahnung haben. Und er sagt, euren Kindern, denen werde ich das geben. Und er sagt, ihr, ich habe ja nicht alles gelesen, da steht zum Beispiel, dass Gott sagte, nehmt das Land doch ein. Dann sagen sie, ach, wären wir doch in der Wüste gestorben. Wären wir bloß nie aus Ägypten weg, wären wir in der Wüste gestorben. Und dann sagt Gott, in Ordnung, euer Gebet ist erhört, ihr werdet in der Wüste sterben. Und dann fasst Gott einen Beschluss. Wenn du es in 4. Mose 13, 14 in diesem Zusammenhang liest, Vers 29, 4. Mose 14, da sagt er, alle über 20 werden sterben. Alle, die unter 20 sind, die werden in das gelobte Land einziehen. Aber alle über 20, ihr werdet sterben. Ihr werdet nicht reinkommen. Und auf einmal stehen sie da und sagen, nee. Fast nach dem Motto, so haben wir das ja jetzt nicht gemeint. Und nein, wir werden jetzt losziehen und wir werden jetzt dieses Land einnehmen. Wir lesen das in Vers 41. Da antwortetet ihr und sagtet zu mir, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Wir wollen hinaufziehen und kämpfen nach allem, was der Herr, unser Gott, uns geboten hat. Und ihr gürtetet ein jeder seine Waffen um und hieltet es für ein leichtes. Auf einmal hielten sie es für ein leichtes. Gerade noch gemotzt wie die Besenbinder. Und jetzt halten sie es für ein leichtes, ins Gebirge hinaufzuziehen. Da sprach der Herr zu mir, sprich zu ihnen, zieht nicht hinauf und kämpft nicht. Denn ich bin nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. So redete ich zu euch, aber ihr hörtet nicht. Und ihr wart widerspenstig gegen den Befehl des Herrn. Erst gehorchen sie nicht, nehmen das Land nicht ein, das Gott ihren Vätern und ihren Kindern gegeben hatte. Jetzt sagt Gott, es ist vorbei. Alles über 20 wird nicht ins verheißene Land kommen, alle werden sterben. Das heißt, und er sagt ihnen, für jeden Tag, sie haben ja, die Kundschafter waren 40 Tage unterwegs, um das Land zu erkunden. Und Gott sagt, für jeden Tag der 40 Tage ein Jahr Wüstenwanderung, bis alle über 20 tot sind. In der ganzen Zeit versorgte er sie. Es heißt, niemand hatte Blasen an den Füßen, die Schuhe verschlissen nicht, die Klamotten gingen nicht kaputt. Überleg dir mal, 40 Jahre marschierst du und deine Schuhe und deine Klamotten gehen nicht kaputt. Das wäre nicht gut für unsere Modeindustrie. 40 Jahre. Und Gott versorgte sie. Du musst dir vorstellen, 3 bis 4 Millionen Menschen, dann meckern sie, Brot vom Himmel. Wir wollen nicht nur Brot vom Himmel. Wir wollen Fleisch. Was lässt Gott, wir Engel, himmlische Airline, lässt er Wachteln einfliegen. Für 3 bis 4 Millionen Menschen lässt er Fleisch einfliegen. Wachteln, die kommen, setzen sich nieder und ham, ham. Und er sagt, zieht nicht hinauf. Ich bin nicht mit euch. So redete ich zu euch, aber ihr hörtet nicht. Und ihr wart widerspenstig gegen den Befehl des Herrn und handeltet vermessen und zogt in das Gebirge auf. Manchmal wird Leuten gesagt, die Gott glauben, die Gott vertrauen, du bist vermessen. Du bist größenwahnsinnig. Weißt du, Menschen, die Gott nicht vertrauen, Menschen, die immer nur auf das Sichtbare schauen, dann begegnen sie jemand, sagt, ich vertraue Gott, ich weiß nicht, wie es ausgehen wird, aber ich vertraue ihm, mein Leben ist in seiner Hand, ich bin bei ihm in Sicherheit. Dann sagen die Leute, du bist vermessen. Ja? Da frage ich mal, was die anderen sind. Sie handelten vermessen. Vermessen zu handeln bedeutet immer, ich tue etwas, von dem Gott gesagt hat, tu es nicht. Ja? Tu es nicht. Ihr dürft jetzt nicht in den Krieg dort ziehen, ich bin nicht mehr mit euch. Ich bin nicht mehr mit euch. Und er sagt, ihr werdet geschlagen werden. Wenn du es liest, ihr werdet Riesenverluste anfahren. Und so weiter. Tut es nicht. Ihr aber wart vermessen, handeltet vermessen und zogt in das Gebirge hinauf. Da zogen die Amoriter aus, die auf jenem Gebirge wohnten, euch entgegen und jagten euch nach, wie es die Bienen tun. Und zersprengten euch in Seir bis nach Horma. Und ihr kehrtet zurück und weintet vor dem Herrn. Aber der Herr hörte nicht auf eure Stimme und neigte sein Ohr nicht zu euch. Gott sagt, du hast dich entschieden. Du hast dich entschieden, dein Ding zu machen, also mach dein Ding. Ich will noch mal etwas sehen zu den Kundschaftern. Wir gehen noch mal in Vierte. Das, was ich gerade gelesen habe, war die Zusammenfassung, die Mose gegeben hatte im 5. Mose 1, 19 bis 46. In 4. Mose 13 schauen wir mal zurück, als die Aussendung war und was dann passierte. Die Kundschafter waren ausgeschickt worden. 4. Mose 13, 27 heißt es fortfolgende. Und sie erzählten ihm und sagten, als sie zurückkamen, die Kundschafter, 12 Kundschafter waren, sie kamen zurück. Sie waren 40 Tage unterwegs gewesen. Sie hatten Riesentrauben. Sie haben eine Traube, die war so riesig, dass man sie abschnitt, auf einen Stab hing und 2 Mann mussten sie tragen. So fruchtbar war das Land. Wahnsinn. Und sie sagten, ja, es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Wir sind in das Land gekommen, sagen die Kundschafter, als sie zurückkommen, wohin du, Mose, uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks, also Riesen, haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer, am Ufer des Jordan. Also, das ist zu gewaltig, zu mächtig. Wir können die nicht einnehmen. Geht nicht. Vers 30, und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, in Rebellion ging und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen bzw. einnehmen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk da hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land. Sie kippten die totale Stimmung. Ich bin ja jetzt über 40 Jahre im Dienst. Und ich kann dir sagen, ich habe manchmal erlebt, wenn Menschen auch in einer Gemeinde eine ganze Stimmung kippen, indem sie gottlos leben, Gott nicht vertrauen wollen, die verachten oder auch missachten, die Gott vertrauen wollen. Und sie brachten unter den Söhnen ein böses Gerücht über das Land, das sie ausgekundschaftet hatten, sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Das sind Kannibalen. Das war natürlich gelogen. Stimmte ja gar nicht. Aber sie haben Angst geschürt im Lager. Wir wollen, die hatten, die 10 Kundschafter hatten die Hosen voll. Damit man nicht blöd alleine dasteht, weil man die Hosen voll hat, muss man alle anderen mit inspirieren, dass sie auch die Hosen voll kriegen. Ein böses Gerücht. Das Land, das wir durchzogen, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen, die Nephilim, gesehen. Die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Ich sagte mir früher mal, ich kam mir so klein vor. So klein mit Hut in der Straßenbahnschiene. Ich bin so gering. Angst, Schiss hatten sie. 4. Mose 14, Vers 1. Nachdem sie also dieses Gerücht verstreut hatten, es sind Riesen, es sind Kannibalen, unmöglich können wir das einnehmen, geht nicht, funktioniert nicht, was Gott sagt, funktioniert nicht. Es klappt nicht, was Gott will. Gott hat es zwar gut mit uns gemeint, aber wir brauchen erst gar nicht uns darauf einlassen, was er uns gesagt hat. Wir müssen seine Ratschläge erst gar nicht annehmen. Wir müssen gar nicht darüber nachdenken. Es funktioniert ja sowieso nicht. Genau. Für die, die es nicht ausprobieren, wird es nie funktionieren. Wird es nie funktionieren. Ich kann dir etwas sagen. Ich probiere es aus. Ich tue, verlasse mich darauf und ich kann dir ein Zeugnis geben, es funktioniert. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Oh ja, manchmal geht es heiß her. Aber wir denken ja immer, wenn nicht alles glatt läuft, dann sind wir nicht richtig. Also ich habe mich ja diese Woche so richtig, wie man das so auf Deutsch sagt, auf die Fresse gelegt. Ja. Ich bin gelaufen, gerannt, wollte jemand was sagen. Ich laufe auf der Straße. Irgendwie bin ich mit der spitzen Schuh hängen geblieben. Und im Laufen hatte so einen Schwung drauf, dass ich dann abhob. Ihr kennt das bei Flugzeugen. Ich hob ab vom Boden, flog durch die Luft und krachte der vollen Länge nach mit meinem ganzen Körper, Kinn und Wange auf den Asphalt. Und da lag ich da. Das war, im Pool nennt man das einen Bauchplatscher. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich habe gedacht, alles ist gebrochen, konnte mich auch nicht bewegen. Es fühlte sich an wie tot. Null Reaktion mehr. Null Reaktion. Null. Und gut, dann kam so ein Müllwagenfahrer, der sagt, Krankenwagen? Sag ich, nee, sag ich, versuchen Sie mich mal irgendwie hochzukriegen. Die beiden Hände konnten wackeln und die Stimme ging noch. Irgendwie der Mund ging nicht zu, ja gut. Okay. So. Und weißt du, und dann setzt er mich auf. Können Sie aufstehen? Nee, ich hockte da wie ein nasser Sack, ich weiß nicht. Ich habe so ein Gefühl noch nie in meinem Leben gehabt, ohne null in der Lage, mich zu bewegen. Dann saß ich ein bisschen da und dann hat er mich von hinten genommen, dann hat er mich hochgehoben. Und dann stand ich. ein bisschen geschnauft, ein paar Sekunden. Und ja, ich sage, ich glaube, es geht schon. Und dann bin ich zum Auto gegangen und nach Hause gefahren. Aber weißt du, was ich gedacht habe? Wie gut, Gott, dass du mich bewahrt hast. Ich habe gesagt, ich freue mich über deine Bewahrung. Ja, du sagst, du hast doch auf der Nase gelegen. Ich hätte mir alles brechen können. Alles. Ja. Und dadurch, dass ich ja mit den Bandagen an den Handgelenken lief, erstmal hast du weniger zu tun, wenn du so rumläufst. Das ist irgendwie ein notgedrungener Urlaub. Aber es war so schlimm. Ich konnte keine Flasche nehmen, keine Milchtüte, gar nichts. Es ging nicht. Die ganzen Gelenke, alles war, es war, als wenn ich komplett ausgerenkt war. Aber ich habe gesagt, Herr, ich bin so froh, dass du mich bewahrt hast. Und die Tage war ich in der Waschanlage und dann, natürlich, wenn du so bandagiert da kamst, dann sage ich, was ist mit ihnen passiert? Ja, erzählst du natürlich diese wunderbare Fluggeschichte. Und dann sagt er, wissen Sie, ich bin auch geflogen, sagt der Mann. Aber wissen Sie, als ich lande, ich habe mir den Oberarm gebrochen, ich habe mir das ganze Gelenk im Arm gebrochen, es war alles gebrochen. Du, haben sie aber Glück gehabt. Ja. So, weißt du, Gott bewahrt uns. Ja? Und so, ihr seht, ich bin ja jetzt wieder ganz munter da, kann noch keinen Boxkampf führen, aber du solltest es nicht probieren, ob ich nicht doch dann doch zu über denn übernatürliche Kräfte, ne? Also da ist der Herr ja immer noch drin. Okay. Aber kannst du mal sehen, wo war Gott? Er war da auf der Straße. Ich habe neulich zu jemand gesagt, vielleicht hat sich auch schnell ein Engel dazwischen geschoben, aber der Arme war bestimmt platt. Naja, ich meine, überleg mal, ich mit meinen Kilos da drauf, ich meine, das will ja schon was heißen, nicht wahr? Naja, wie auch immer. Aber Gott, er bewahrt uns. Und das finde ich so stark, ich finde das so super. Aber weißt du, wir können alles im Leben auch negativ betrachten. Erstmal, es sind Riesenhäuser, es sind Hochhäuser, es sind Riesen, die dort wohnen. Und irgendwie war die Stimmung im Volk noch nicht gekippt. Und kennst du das, Leute, die irgendwas mies machen wollen? Die geben immer noch einen drauf. Da das jetzt nicht klappte, noch nicht die Reaktion war, wir blasen den ganzen Weitermarsch ab, dann wollen wir euch jetzt die ganze Wahrheit sagen. Es sind lauter Kannibalen, die uns fressen. Es sind Kannibalen. Es sind Kannibalen. Weißt du, Leute, die dir immer, das kannst du nicht machen, Herbert. Herbert, weißt du, was alles passieren könnte? Ja, ich sage, ich weiß vor allem, was nicht passiert, wenn ich nichts unternehme. Es wird nichts passieren, wenn wir nichts tun. So, und weißt du, jetzt haben sie also die Stimmung gekippt. Kapitel 14, Vers 1, die Gemeinde bricht jetzt in Lobpreis aus. Ab Vers 1, ist eine andere Art Lobpreis. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Wir Armen. Und alle Söhne Israels murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch in Ägypten gestorben oder wären wir doch in der Wüste gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden, wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Wir müssen Mose stürzen, wir suchen uns einen neuen Leiter. Der Mose, der bringt uns nicht zurück nach Ägypten. Wir müssen einen anderen Leiter suchen. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephun, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat und er hat es, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist doch von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet euch doch nicht. Die haben doch gar keinen Schutz. Der Schutz ist weg. Aber ihr und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. So Predigt muss ich mir nicht anhören. Was die anderen sagten, wir waren wie Heuschrecken. Die fressen uns. Und jetzt kommt Josua und Kaleb und sagen, ich würde mal sagen, wir verzehren sie wie ein Brötchen. Also sowas geht schon mal gar nicht. Ihr Glaubensleute, ihr seid ja wohl total am Spinnen. Wie willst du gegen den Feind ankommen? Wenn du das liest, ich habe ja nur Auszüge genommen, da steht es, der Herr sagte mir, der Kampf ist des Herrn. Ich ziehe euch voran. Ich gehe voran und ich mache euch den Weg frei. Ihr braucht euch nur hinterherlaufen. Das ist, was Gott ihnen immer wieder sagte. Ihr müsst nur hinterhergehen. Geht einfach mit mir. Das erinnert mich, was Jesus sagte, wo ich bin, wird mein Jünger auch sein. Und mein Jünger sagte, die folgen mir. Die gehen dahin, wo ich gehe. Sie gehen die gleichen Wege. Sie suchen nicht eigene, krumme, selber gebastelte Wege. Vers 29, dann, nachdem sie also hergehen und sie Josua und Kaleb und steinigen wollen, da sagt Gott, jetzt ist genug. Und Gott sagt, Mose, mach mal Platz. Ich werde jetzt diese 3 bis 4 Millionen Menschen, die werde ich jetzt alle vernichten. Ich töte sie mit einem Schlag. Erstmal diese falschen Kundschafter. Das heißt, der Herr tötete sie mit einem Schlag. Er sagt, ihr habt so viel Unglauben, so viel Lüge, so viel Schlechtes über mich geredet, das geht nicht mehr durch. Und er tötet sie. Diese 10 Kundschafter, 10 Fürsten Israels auf der Stelle. Das heißt, er tötete sie mit einem Schlag. So. Und dann sagt Mose, Herr, das kannst du nicht machen. Du kannst sie nicht vernichten. Das schädigt deinen Ruf. Und Gott sagt, Mose, ich fange mit dir eine neue Generation an. Neues Volk. Nee, sagt Mose, das geht so nicht. Die Leute, die ganze Welt weiß um die Wunder, wie du beim Pharao diese Zeichen getan hast und wie du das Meer geteilt hast und wie du 3 bis 4 Millionen Menschen durch die Wüste geführt hast, ohne Lebensmittelwagen, ohne einen Gefrierschrankkonvoi, der frische Lebensmittel hatte, ohne das. Und du hast sie versorgt. Du hast sie getragen, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Gott, du kannst sie nicht vernichten. Und dann sagt Mose, dann muss ich dir noch sagen Folgendes, Gott. Ich muss dich daran erinnern, du bist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte. Dieser Mose, ich weiß nicht, was du gemacht hättest. Die Kerle, die dich genervt haben, die dich aufgeregt haben, die dich gerade noch steinigen wollten und du sagst, oh Herr, verschone sie. Oder hättest du gesagt, Herr, gib's ihnen. Gib's ihnen, Herr. Gib's ihnen, Herr. Gib's ihnen. Herr, da muss mal Butter bei den Fische. Da muss mal richtig Tacheles geredet werden. Und der Herr sagt, okay, Mose, ich lasse mich darauf ein. Aber er sagt in Vers 29, denn in dieser Wüste werden alle eure Leichen fallen, werdet ihr sterben, alle eure Gemusterten nach eurer ganzen Zahl von 20 Jahren an und darüber, die gegen mich gemurrt haben. Ihr werdet nicht in dieses Land kommen. Wenn wir solche Geschichten lesen, dann sagen wir natürlich, okay, das war Altes Testament, was geht mich das an? Was geht mich das überhaupt an? Und der Apostel Paulus sagt, das, was Israel und die Menschen im Alten Testament erlebt haben, ist immer wieder ein Hinweis oder auch eine Mahnung an uns, wie wir leben sollen, damit wir nicht in dieselben Situationen hineingeraten, des Unglaubens oder auch der Rebellion, des Ungehorsams zu Gott. Und in Hebräer 4, Kapitel 1, da fasst er das nochmal zusammen in den nächsten Versen, die ich jetzt mit euch noch lese. In Hebräer 3, da wird geschrieben, wie Gott sie begleitete und wie er sich um sie kümmerte. Aber es heißt, sie hörten nicht auf ihn. Bei uns in der Bibel steht dann geschrieben, dass Gott sagt, da zürnte ich dieser Generation. Ich zürnte ihn. Unsere Bibelübersetzer waren sehr freundlich, das so zu übersetzen. Im griechischen Grundtext steht, mich ekelte dieser Generation. Ich konnte sie nicht mehr ertragen. Gott sagt, die waren so mies, es konnte einem nur noch schlecht werden. Kennst du das? Jemand in deinem Umfeld redet ständig Negatives, Schlechtes. Ich habe es manchmal schon gehört, dass Leute dann sagen, weißt du, wenn ich den höre oder die höre, mir wird schlecht. Und Gott wird schlecht. Gott sagt, es ist mir schlecht. Mir ist übel, ich kann euch nicht mehr ertragen. So. Und dann sagt er in Kapitel 4, der Apostel Paulus, fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Also es als verpasst zu haben scheint. Das griechische Wort ist hystereo und bedeutet zu spät kommen, zurückbleiben, zu versäumen, zu verpassen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich kann dir etwas sagen aus meinem über 40-jährigen Leben mit Jesus. Sind ja jetzt schon an die 46, ne? Ja. Aber ich kann dir etwas sagen. Ich habe viel mit Gott erlebt, aber ich habe auch manches verpasst, weil ich ihm manchmal nicht vertraut habe. Da wollte er etwas durchbringen und er konnte es nicht, weil ich das auf meine Art machte. Weil ich es vielleicht manchmal einfach besser wusste. Ja? Und er sagt, achtet darauf, fürchten wir uns nun, dass wir nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen aussteht, jemand als es verpasst zu haben, da erscheint. In seine Ruhe eingehen, das ist ja so vielfältig, ob wir Versorgung nehmen, ob wir, oder ich sagte, von meinem Flug auf der Straße, weißt du, es ist was hinterher dann schmerzhaft, aber es war so eine Ruhe, ich bin so froh, dass ich bei dir geborgen bin, Gott. Ich bin so froh, dass du mich bei diesem Sturz aufgefangen, geschützt hast. Der Feind dachte es übel zuzurichten, übel zu machen, aber du, Gott, hast mich geschützt. Du hast mich geschützt. Und das ist so stark. Weißt du, und was ist das? Was passiert dadurch mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung? Ich spreche nicht davon, mich zu loben. Es sei mir ganz ferne. Aber was passiert? Man ist in Ruhe. Ja, es ist dumm gelaufen, aber Gott sei Dank bin ich in deiner Hand, Herr. Ich hätte mir was Besseres gewünscht, aber ich bin so froh, dass ich bei dir geschützt bin. Du hast Ruhe in deiner Seele. Das Einzige, was mich geärgert hat, dass ich nicht arbeiten konnte. Ja? Nicht mal eine Maus bewegen. Ja? Marita hat gesagt, Herbert, ich setze mich zu dir ins Büro und ich bewege die Maus, du sagst mir, wo ich klicken soll. Also, Schatz, vergiss es. Vergiss es. Ja? Das geht doch gar nicht. Ja? Und ich hatte ja erstmal dann die Bandage und dann so eine Panke, so geschwollen, konnte nichts, keine Finger bewegen. Aber der Zeigefinger, habe ich gesagt, zu Marita, sag ich, und dann war es so dick, sag ich, Herr, du kümmerst dich jetzt darum. Ich muss doch noch ein ganzes Seminar bearbeiten und schreiben. Das geht nicht irgendwie. Herr, dann sagt der Herr, ach Herbert, ich bin mit dir, Herbert. So, ich bin bei dir, Herbert. Ich bin bei dir, Herbert. Okay. Also das ist schon nach. Normal unterhalten wir uns, aber diesmal Herbert. Okay, sag ich, Herr, du nennst mich bei meinem Namen. Okay, ist gut. Ja. Weißt du, und dann so eine Panke. Und auf einmal, nach einer Stunde, wie die Luft, wenn sie rausgeht, wurde sie dünn. Und ich konnte Finger bewegen. Und dann bin ich ins Büro. Und dann, manches hat nicht geklappt, wie es sollte. Dann habe ich gesagt, oh Herr, wie soll ich das nur schaffen? Ja, da sagt der Herr, du schaffst das, Herbert. Du schaffst das, Herbert. Okay, sage ich, Herr, wenn du das sagst, dann schaffe ich das. Also bin ich wieder ins Büro und habe meine Maus bewegt. Ja? Und natürlich Tastatur und so weiter. Kannst ja so wie so ein Huhn über die Erbsen laufen oder so. Ja. Verstehst du? Gott ist da. Du schaffst es. Ich bin doch bei dir. Weißt du, was das vermeint? Ruhe. Ja. Man kann natürlich auch die meisten Menschen reden, wie konnte mir das passieren? Ich denke doch, du bist mein Schutzherr. Ich denke dies, ich denke jenes. Ich krieg's überhaupt nicht gebacken. Außerdem, ich habe so viel Arbeit. Wie konnte Gott das nur zulassen? Gott hat doch gesagt, ich werde dich durchtragen. Wo immer du bist, egal in welche Situation, die problematische Situation deines Lebens du kommst, ich werde dich durchtragen, ich werde bei dir sein. Weißt du, was mir das gibt? Ruhe. Und das nennt die Bibel auch in die Ruhe eingehen. Ich vertraue einfach weiter Gott, das ist in die Ruhe eingehen. Ich weiß noch nicht die Lösung. Ich weiß nicht, wie es vielleicht alles ausgeht. Aber eins weiß ich, ich bin geborgen bei ihm. Das ist das. Und das ist genauso in Versorgung, in Finanzen, familiär. Herr, ich verstehe vielleicht die Dinge nicht, die gerade in meiner Familie, in meinem Umfeld passieren. Ich verstehe es nicht. Aber Herr, ich werde dir vertrauen und danke dir, dass du dich darum kümmerst. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich weiß, Herr, du machst es. Ich weiß, dass du es machst. Ich weiß, dass du es machst. Ich vertraue dir. Und dann sagt er hier in Hebräer weiter, denn auch uns, sag mal deinem Nachbarn, der meint mich, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen damals im Volk Israel. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe ein. Oder sie, eigentlich heißt es, sie werden nicht in meine Ruhe eingehen. Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Gott sagt, wenn du mir nicht vertraust, kannst du unmöglich in deinem Leben zur Ruhe kommen. Gott sagt, ich schwör's dir. Weil wir hören manchmal nicht richtig zu, was er sagt. Was Gott schwört jetzt? Gott sagt, hallo, hört mal, ich schwöre, du wirst nicht zur Ruhe kommen, wenn du mir nicht vertraust. Du musst mir vertrauen, dass ich einen guten Weg mit dir habe und dass ich dich durchbringe. Du musst mir vertrauen. Und dann wirst du in die Ruhe kommen. Du wirst in die Ruhe kommen. Das wird Ruhe für deine Seele sein, Balsam für deine Seele sein, für deine Gefühle, Frieden in dein Herz bringen. Und es sagt, ich schwöre dir, wenn du mir nicht vertraust, wirst du in Unruhe kommen, wirst du in Panik kommen, in deine Situationen werden für dich immer ausweglos irgendwie sein. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum im Hebräerbrief, Vers 5, sie werden nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft, nämlich Israel, verkündigt worden ist, des Ungehorsams, oder wegen ihrer Widerspenstigkeit, wegen nicht hineingekommen sind. Bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute. Israel sagte, sie haben es verpasst. Sie haben es voll verpasst, weil sie sich entschieden, Gott nicht zu vertrauen. Und Gott sagt, ich biete dir wieder einen Tag an. Ich biete dir ein Heute an. Heute, jetzt, heute, am 22. September 2019, um 19 Uhr. 37. Ich biete dir an, vertraue mir, ich werde dich niemals im Stich lassen. Vertraue mir. Deshalb hat er wieder ein Heute, an dieser Stelle wieder, bestimmt er wieder einen Tag heute und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärte nicht dein Herz. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie Gott von seinen eigenen Werken. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Er sagt, wenn wir nicht eifrig sind, in diese Ruhe einzugehen, wie kommen wir zu, indem wir aufhören zu leisten? Indem wir aufhören zu wursteln, indem wir einfach sagen, ich vertraue dir, Gott, dass du das in meinem Leben durchbringst. Ich weiß nicht, wie ich diese Situation verändern werde, aber weil du in meinem Leben bist, wird sie sich verändern.
Ich weiß nicht, wie du die Geschicke meiner Familie ändern willst. Aber ich weiß, du bist in meinem Leben. Ich bin dein Sohn, ich bin deine Tochter. Ich weiß, du hast alles in der Hand und du wirst dich darum kümmern und du hast einen guten Weg für mich. So wichtig. So wichtig. Er sagt, sei eifrig. Wir sind oft so eifrig in dem, das geht nicht, funktioniert nicht, klappt nicht, wird wohl nie bei mir werden. Wir sind voller Eifer im Negativen. Merkt ihr das? So ist der Alltag. Aber Gott, kehr's mal um. Sei eifrig im Vertrauen zu mir. Sag, ich weiß nicht, wie es wird, aber Gott wird es machen. Ja? Der Herr hat ganz klar, er hat gesagt, er wird unser Versorger sein. Er wird sich kümmern. Er sagt, wenn wir in Nöten und in Mangel sind, was wird er tun? Er wird unseren Mangel ausfüllen. Das heißt, du kommst in Mangel. Ich meine, lasst uns doch nicht immer so denken, wir sind die Biene Maja, die irgendwo auf einem Blümchen sitzt. Nein, 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 nein. So ist das schon nicht. Wir haben Herausforderungen. Und die Bibel sagt, wir sind unter viel Druck. Wir werden oft gepresst. Aber aus dem allen errettet uns der Herr. Paulus, wo immer er hinkam, er bekam Prügel. Paulus, 3 Tage hat er unter einem gekenterten Boot gehangen im Wasser. Musst du dir vorstellen. Also für mich, mein lieber Scholli, da kommt irgend so ein Fisch und frisst mich auf. Aber Paulus sagt, aus allem hat der Herr mich gerettet. Es waren ausweglose Situationen, so oft, sagt Paulus, aber der Herr hat mich gerettet. Und dann, als das Schiff kentert und die Soldaten die Gefangenen töten wollen, dann sagt er, tut das nicht. Ich vertraue meinem Gott. Und wenn wir ihm vertrauen, er wird uns alle durchbringen. Er hat mir versprochen, kein einziger wird sterben. Kein einziger. Das ist unser Gott. Ja. Manch einer von den Soldaten mag bestimmt gedacht haben, der hat einen Knall. Dieser religiöse Spinner. Gott vertrauen. Wir werden dir schon zeigen, spätestens an der Land machen wir dir den Hals ab. Nein, nein. Und alle kamen durch. Kein einziger ging zugrunde. So, wir gehen in die Ruhe ein, dadurch, dass wir Gott vertrauen. Herr, meine Familiensituation ist schwierig. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, aber eins weiß ich, du hast einen Weg und du wirst mich da rausführen. Und während du mich da rausführst, werde ich einfach dir vertrauen und dich lieb haben. Das ist alles. Ich werde dir einfach vertrauen. Vielleicht geht es dir gesundheitlich nicht gut. Und dann bist du da und ich weiß, was Schmerzen sind und ich weiß, wie du dich fühlst, wenn du Schmerzen hast. Aber weißt du, wenn Schmerzen da sind, was für mich immer so stark ist, ich bin so froh, Herr, dass du mein Arzt bist und dass ich in der Hand des besten Arztes im ganzen Universum bin. Das heißt nicht, dass ich nicht ärztliche Hilfe so in Anspruch nehme oder nehmen würde. Geht darum gar nicht. Aber ich bin in der Hand eines Arztes, der über allem steht. Der über allem steht. Und ob ich Schmerzen habe oder nicht, ich bin so froh, Herr, dass ich in deiner Hand bin. Und das ist diese, und was verschafft dir das? Ruhe. Ja? Jemand sagt, ich habe 10.000 Mal bestimmt schon gesagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Herbert, was ist denn nun? Ich sage, du musst das loslassen. Du hast in die Affenfalle gegriffen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich sage, lass mal los und sag Gott, ich vertraue dir, dass du dich jetzt um mich kümmerst. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber du machst es. Du machst es, Gott. Du machst es. So gehen wir in die Ruhe ein. Ich vertraue Gott. Mein Job ist gekündigt. Ich weiß nicht, Herr, mein Alter, ob ich da noch einen Job kriege. Was sagt der Bibelkenner? Er kennt die Versprechungen Gottes. Wenn ein Mann oder eine Frau den Herrn fürchtet, sagt er, wird er sich nähern von seiner Hände Arbeit. Gott sagt, ich besorge den Job, mach dir keinen Kopf. Ich helfe dir. Aber dem Faulen sagt er, geh zur Ameise und arbeite. Und er sagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wird nicht essen, heißt es eigentlich. Wird nicht essen. Klar, logisch. Deshalb, dann muss man betteln. Aber Gott hat uns nicht Gesundheit und Kraft gegeben zum faul rumsitzen. Er hat uns Gesundheit und Kraft gegeben, damit wir etwas mit unseren Händen schaffen, so steht es geschrieben. Und damit wir ein Segen sind durch das Geld, das wir verdienen, wieder an andere weitergeben und so weiter. So wichtig. Okay, das wollte ich heute Abend mit euch teilen. Im Anschluss oder als Fortsetzung von heute Morgen. Ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen, Gott grenzenlos zu vertrauen. Er ist wirklich unser Vater. Ist dir das bewusst? Er ist mein Vater, deiner auch. Er ist unser Vater. Und Gott sagt uns irdischen Vätern und Müttern, versorgt eure Kinder gut. Kümmert euch um sie. Sorgt dafür, dass sie keinen Mangel haben. Gott sagt, wenn du mir nachfolgst, dann bist du ein guter Vater oder Hausvorstand. So, und weißt du, Gott wird nicht von uns etwas erwarten, was er selber nicht erfüllt. Wird er nicht tun. Dann wäre er ein schlechtes Beispiel. Wenn Gott sagt, Herbert, kümmere dich um deine Familie und er selber kümmert sich nicht um uns, dann würde ich sagen, Gott, irgendwas ist in Schieflage. Aber er ist nicht so. Er ist wirklich unser Vater, unser Versorger. Jesus sagt, macht euch keinen Kopf, was werden wir essen, was werden wir trinken, was werden wir anziehen. Er sagt, nach diesem allen denkt das Kreis ständig bei den Leuten, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Er wird es euch geben. Das ist unser Vater. Ich liebe ihn. Er ist so toll. Unser Vater ist grandios. Amen. Willst du in die Ruhe eingehen? Das geht über Glauben, dass du Gott alles glaubst, was er sagt. Ich glaube alles, was Gott sagt. Ich glaube alles, was Gott sagt. Alles. Alles. Wenn du eine neue Hingabe auch machen möchtest oder einfach eine Entscheidung treffen willst, einen Entschluss fassen willst, sagst, ich will Gott vertrauen. Ich lade dich ein, du kannst gerne auch hier nach vorne kommen, kannst dich hier hinstellen, hier hinknien oder hinlegen von mir aus. Sag, Gott, hier bin ich vor dir. Ich treffe heute Abend eine Entscheidung, dir in allem zu vertrauen. Ich weiß nicht, wie Dinge geändert werden, aber du weißt es. Ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Und dann gibst du dich hier Gott hin. Er ist hier. Wenn du Gebet brauchst, sagst, ich habe eine Sache, komme ich allein nicht klar, kommst du einfach hier nach vorne, wir beten zusammen. Wo zwei oder drei übereinkommen, egal was sie bitten, es wird ihnen werden von meinem Vater im Himmel. Wir treffen heute Abend eine Entscheidung, Herr, dir völlig zu vertrauen. Ich muss nicht alles verstehen. Ich will auch gar nicht alles verstehen. Dazu ist mein Gehirn viel zu klein. Aber ich will dir vertrauen. Und ich treffe neu die Entscheidung. Dir, Herr, vertraue ich. Dir, Herr, vertraue ich. Vielleicht musst du die Entscheidung neu getroffen. Sag es ihm einfach, wenn du magst. Aber es wäre gut, wenn du es sagst. Es wird deiner Seele gut tun. Herr, ich vertraue dir ganz neu. Ich vertraue dir. Ich verstehe manche Dinge vielleicht nicht, aber ich vertraue dir. Ich muss nicht alles verstehen, aber ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Herr, dir vertraue ich. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, Herr. Ich vertraue dir, Herr. Ich vertraue dir. Denn du bist größer als jeder Umstand. Du bist größer als jede Not. Du bist größer als jede Sucht oder jede Gefangenschaft. Du bist größer. Ich vertraue dir, Herr. Es ist wahr, du, mein Gott, hast Wege in der Wüste. Wege machst du mitten durchs Meer. Da, wo normal keiner einen Weg machen kann. Du machst Wege. Du bahnst Wege für uns. Übernatürlich grandios und stark. Wir vertrauen dir. Sag ihm ruhig dem Herrn, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, mein Jesus. Ich vertraue dir, mein Vater. Du bist so gut. Ich vertraue dir. Und es gilt nicht um Schuld oder Nichtschuld. Er vergilt uns nicht nach unseren Missetaten. Nicht. Tut er nicht. Tut er nicht. Sondern es ist immer Vergebung da. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, wo wir gesündigt haben. Immer, immer und immer und immer. Ich vertraue dir, Herr. Ja. Vielleicht musst du es auch ganz klar formulieren. Herr, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich werde dir bedingungslos vertrauen. Ich werde dir bedingungslos vertrauen. Ich sage dir, dann erschließen sich dir neue Welten. Ich weiß, wovon ich rede. Dann kommst du in den Bereich der Wunder, des Übernatürlichen. Aber solange wir unsere eigene Waffenrüstung, unsere eigene Ideenrüstung anhaben, wie Dinge verändert werden könnten, da gibt es keine Wunder. Auf dieser Ebene gibt es keine Wunder. Wunder gibt es nur im Übernatürlichen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns da reinbegeben.
Häng dich immer an Gott, immer an Jesus. Es steht geschrieben, weil er an mir hängt, werde ich ihn retten. Dieses Wort retten in der Bibel ist ja oft aufbauen, ist auch heilen und wiederherstellen. So ist dieses Wort da. Weil er an mir hängt, werde ich ihn retten. Häng dich an ihn, häng dich an den Herrn. Er ist so gut, er ist dein Vater, er wird dich nie vernachlässigen. Er wird dich nie aufgeben. Niemals, 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 niemals. Noch nie sah ich einen Gerechten verlassen. Noch nie. Wir verlassen manchmal Gott im Alltag, auch durch Unglauben oder Bockigkeit oder Widerspenstigkeit. Aber er, der Herr, verlässt uns nicht. Er sagt, wenn wir untreu sind, er ist immer noch treu. Er sagt, ich bleibe treu. Selbst wenn du mir untreu bist, ich werde zu meinem Bund stehen. Ich bleibe dir treu. Selbst wenn wir nicht mehr glauben, sagt er glaubt immer noch. Er sagt, Gott, ich glaube immer noch an dich. Und ich glaube immer noch an die Pläne, die ich für dich gemacht habe, dass sie zustande kommen. Die sind zum Guten. Zum Guten.
Und ich habe so ein Bild gesehen und das Bild ist eine gewisse Situation in deinem Leben. Und ich habe so gesehen, wie du rennst. Wie du rennst von, versuchst irgendwie, oh nein, ah, funktioniert nicht. Und dann rennst du in eine andere Richtung und nein, ah, und auch mit der Thematik, Gott, wo bist du? Warum und weshalb? Und dann rennst du wieder und dann kommt, oh, und so geht dieser Weg und der geht, schlängelt sich so durch die Gegend und man kommt irgendwie gar nicht vorwärts, geht zurück und irgendwie schlängelt sich. Und dann kommt dieser Augenblick hier heute. Und dann kommt die Situation, dass du dein Vertrauen in Gott setzt. Bisher hast du es vielleicht manchmal auch versucht, aber du bist immer wieder auf deine eigenen Gedanken gekommen, immer wieder in deine eigenen Lebenswelt, sage ich mir, immer wieder das Gleiche, immer wieder zurückgeschlittert, immer wieder in die Gefühle rein, immer wieder, immer wieder. Und das hat dich hin und her geworfen, die ganze Zeit hin und her. In deinen Gedanken, auch im Handeln, in dem, was du gesagt hast, in dem, wie du gesprochen hast, in dem, was du getan hast. Und jetzt ist der Augenblick, wo du einfach sagen kannst, ja, ich vertraue dir. Und ich konnte sehen, dass wenn du da dran bleibst, wenn du da bleibst zu vertrauen, gebahnte Wege sind. Ich konnte eine gerade Linie sehen. Und das ist das, was Gott dir verspricht für diese Situation. Herbert hat ja ganz klar gesagt, und wir haben Herausforderungen im Leben, denn unser Leben läuft nicht geradlinig, ne? Das ist so. Aber ich spreche jetzt gerade für die Situation, ich weiß ja auch nicht, wen das jetzt genau anspricht, dass Gott sagt, in dieser Situation, gib es mir ab, vertraue mir, ich kümmere mich, tu es weg, ich kümmere mich. Und ich werde dafür sorgen, dass diese Situation zu einem geraden Weg wird. Genau.
Ja. Da ist auch jemand, du hast Schlimmes erlebt. Und du hast irgendwie, vielleicht auch sogar unbewusst, so einen Entschluss gefasst, ich werde Dinge nicht mehr an mich heranlassen. Das ist, der sagt, das ist aber eine Gefahr, weil dadurch wird dein Herz hart und es wird dann anfangen zu verkrusten. Der Herr sagt, ich möchte dein Herz gern weich haben. Lass mich bitte es mitmachen. Kapsel dich nicht ab oder die Entscheidung, ich lasse da niemand und nichts mehr ran. Das ist keine gute Entscheidung. Sie wird dich einsam machen und sie wird dein Herz verhärten und verkrusten. Und nicht alles, was du anschaust, solltest du anschauen. Nicht alles, was du anschaust. Manchmal müssen wir Dinge anschauen, vielleicht auch beruflich oder so, oder in der Gesellschaft. Aber wir sollten sie nie so anschauen, dass diese Dinge, die wir sehen, etwas mit uns machen. Wir dürfen nicht erlauben, dass diese Dinge, die wir anschauen, etwas mit uns machen. Denn das wird uns isolieren und unser Herz in Verkrustung bringen. Und wir werden unsensibel Und auf einmal werden wir merken, dass die Gegenwart Gottes gar nicht mehr da ist. Ja. Ich lass dich ran, Gott. Ich lass dich an mein Herz ran, Herr. Und ich will mein Herz auch nicht verschließen vor anderen. Ich will es nicht verschließen vor anderen. Aber nicht alles, was du anschaust oder anschauen musst, musst du dir reinziehen. Du musst einen Abstand zu den Dingen gewinnen. Gewinne einen Abstand zu diesen Dingen. Das ist ganz wichtig. Weil es wird dich sonst Stück um Stück, wird es dich immer mehr umgeben und in Verhärtung führen. Das ist nicht gut. Der Herr will, dass du weich bist. Sag ihm, gib mir ein weiches Herz. Ich höre auf, mich abzuschotten innerlich oder auch äußerlich. Ich höre es auf. Muss man eine Entscheidung treffen. Ich will sensibel sein. Ich will berührbar sein. Ich will auch Gefühle zulassen. Danke, Jesus. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, erwiesen, dass wir Gottes Kinder, dass wir uns Gottes Kinder nennen dürfen, und wir sind es. Gott sagt, ich habe euch so lieb, ihr dürft euch meine Kinder nennen, meine Söhne und Töchter. Hey, das ist Liebe. Das ist Liebe. Ohne Vorbedingung. Das ist Liebe. Sie? Yes? Понимай? Okay, gut.